SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Es ist 15.30 Uhr. Willkommen zur Lesung mit dem zweiten Teil von Jakob schläft von Klaus Merz. Jakob schläft, das ist eine Geschichte über das Leben und über den Tod. Aber es ist auch das feine Porträt des Alltags in den 50er Jahren in einem kleinen Aargauer Dorf. Dort lebt die Familie Renz. Vater Renz ist Bäcker, seine beiden Söhne vertrödeln die Zeit in der Stube hinter dem Verkaufsraum. Da ist Lukas, der die Geschichte erzählt, und sein Bruder, der einen Wasserkopf hat und Sonne genannt wird. Es ist eine kleine Welt hier im Aargauer Wühnental. Und doch kommt auch die große, weite Welt in die Stube. Als der Onkel Franz einen Radioapparat mitbringt, der auch den Rundfunk aus Luxemburg oder Schallplatten mit Jazz spielt. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil von Jakob schläft von Klaus Merz. Es liest Wolfgang Grabow.
Kontor nannte Vater hartnäckig unsere kleine Stube, weil sein Schreibtisch mit dem blauen Kassabuch in der obersten Schublade in abgelegten Rechnungen und Quittungen in der hinteren Ecke des Räumchens stand. Sein Tisch diente uns als Ablage für Kleider, Briefpost, Drucksachen, Schülerkram. Zwischen den Radiergummis, der Pinzette für Großmutters Barthaar, den Büroklammern und Bleistiften sammelte sich der Staub. Wir saßen um den Ausziehtisch herum, lagen auf dem abgewetzten Kanapee. Den Lautsprecher mit dem Programm des Landessenders Büro Münster nah am Ohr, um die Kundschaft hinter der stets nur angelehnten Tür nicht zu stören. Gelegentlich stießen noch der staubige Mehllieferant, ein Schokoladevertreter, der Eiermann dazu. Oder Mutter breitete die schönen handgewebten Stoffe eines leisen Reisenden aus der Nordwestschweiz vor uns auf und lebte auf. Mit ihren vom Haushaltsgeld abgesparten Batzen verschönerte sie Haus- und Weihnachtstrakt Jahr für Jahr um ein weiteres Kissen, eine Tischdecke, um das Kastanienrot neuer Vorhänge. Und Vater band sie abends eine auserlesene Krawatte, die er nur selten trug, aber gerne mochte, um den Hals. Pastellfarben, ohne Glanz, aber voll von Wärme. Im Kontor wurden auch unverhoffte Besuche mit Bergen von Süßigkeiten abgespeist. Die Verwandten und Bekannten stiegen Kopf voran in die Süßteigtaschen. Dazu gab es Schwarztee, versetzt mit spanischem Wein. »Ich vertrage dieses Gemisch einfach nicht«, sagte die Brettschneiderin und goss sich direkt aus der Flasche ein. Überließ ihren Enkeln den Tee und die Taschen. Sie sprach mit den Händen, die braun waren vom Tabaksaft, die schnellste Stumpenmacherin der Gegend. Und so redete sie auch wie ein Gewehr. Aber am Tag, als Franz den Blaupunkt hereinbalancierte, blieben selbst ihr die Worte im Halse stecken. Er hatte diesen Cadillac unter den Radios aus einer Konkursmasse für uns erworben, übersetzte die Ansage von Radio Luxemburg schon bevor er den Apparat ans Netz angeschlossen und auf den Tisch gestellt hatte. Hinter dem beigen Stoffbezug erahnten wir das Riesengebläse des Lautsprechers. Und die Sendertasten erinnerten den Eierlieferanten an Franzens Harmonium mit der Elfenbeinklaviatur. Er hielt lauthals dafür, dass man von nun an auch mit zu kurzen Fingern Musik machen könne. Franz schlug ihm die Hand von den Tasten und las uns die Stationen Europas vor, als rezitierte er ein Gedicht. Er drehte mit seiner Linken suchend am Weltenrad. Dann erst klappte er mit einem schnellen Griff die Hirnschale des Apparates auf. Im Rechteck vibrierte tatsächlich das Grammophon. Franz hatte auch eine Schallplatte dabei. Brunswick stand auf der schwarzen Scheibe. Es musste ein anderes Wort sein für Glück. Der Stubenboden wankte. Der heisere Gesang des schwarzen Trompeters vertrieb die Brettschneiderin mit ihren drei Enkelkindern augenblicklich aus dem Kontor und ließ uns enger zusammenrücken.
on the sunny side of the street.
Wer recht in Freuden wandern will, hörten wir die abziehende Tante trällern. Erst nach Sonnenuntergang stellten wir uns dann wieder auf die Nachrichten von Landessender Beromünster ein. Während man in den Häusern der Nachbarschaft schon längst an den Fuß der blauen Berge abzuwandern begann, hingen wir weiterhin dem Echo der vertrauten Stimmen nach. Von Theodor H. aus London, Hans O. aus Paris, Heiner G. aus New York. Ihr Tonfall hatte unsere Vorstellungen von der großen, weiten Welt, von fernen Städten und Konflikten in unsere ländlichen Köpfe hineinmodelliert und nachhaltig geprägt. Franz drückte mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel zusammen.
»Damit ich euch besser hören kann«, sagte er,
»warf eine Tablette ein. Gegen Fernweh und Schmerz.« Als erster begann Sonne, mein kleiner Bruder, in der Folge seiner langen, ereignislosen Vormittage, das Herz allmählich an die Ultrakurzwellen zu verlieren. Für die neuesten Schlager und den explosiven amerikanischen und deutschen Rock'n'Roll, von dem er sich zuweilen fast von seinem Stuhl reißen ließ, nahm er auch die Staubsaugerwerbung der nördlichen Nachbarn in Kauf. Das geschah aber erst lange, nachdem Großmutter den Kampf gegen ihr Barthaar definitiv eingestellt hatte und zur Gesundbeterin geworden war. Großvater war nach den Vögeln und den Fischen entschlossen zu den Bienen übergelaufen. »Ihr müsst Honig essen, Kinder«, sagte er zu uns. »Ich mache ihn für euch.« Er hatte sich sein Insektenparadies in der Nähe des Friedhofs aufgebaut. Gegen ihre Stiche war er bald einmal immun. Er rührte Zuckerwasser an, wechselte Waben aus, wischte die toten Tiere von den Fluglöchern, grüßte die Königinnen. Schwärmte ein Volk, tauchte er in seinen persönlichen Jungbrunnen ein. Er bestrich sich den rasierten Kopf mit Honig und trug die Abtrünnigen als summende Krone heim. Auch die Königin besitzt einen Stachel. Doch braucht sie ihn nur, um im Zweikampf mit einer Nebenbuhlerin zu siegen oder zu sterben. Die Drohnen hingegen sind wehrlos und werden in der Drohnenschlacht vernichtet, wenn ihre Zeit abgelaufen ist, erklärte er unseren Bäckergesellen, als lese er ihnen die Leviten, bevor er sie, wie jedes Frühjahr und jeden Herbst, seinen Honig schleudern ließ. Wo man hinlangte, blieb man kleben. Hin und wieder hatte einer eine Biene im Mund und wurde zum Notfall. Abends stand das flüssige Gold in Kesseln und Gläsern auf dem Auswahltisch. Gegen die harten Winter, die die mir Großvater, kaum war ich eingeschult und also in die Welt hinausgetreten, mit Honigbroten und in seinem blauen Militärmantel durchzustehen empfahl. Der harte Stoff wurde unverzüglich von seinem eingemotteten Harttornister gerollt. Und Brettschneider, der eingeheiratete Österreicher in der Familie, der seinem Namen alle Ehre machte, nahm an mir Maß. Achselstücke, silberne Knöpfe und die große Gurtschnalle mit dem spitzen Dorn sollten auf Wunsch der Erwachsenen unbedingt übernommen werden. Wie ein Mumifizierter stand ich bei der Anprobe in Brettschneiders dunkler Werkstatt. Er saß mit verschränkten Beinen teuflisch auf seinem Schneidertisch, um den mageren Hals das abgegriffene Meterband geschwungen, an dem er mich jederzeit aufhängen konnte. Meine Mutter begann, selber auch immer unglücklicher, hilflos an ihrem traurigen Kindersoldaten unter dem blauen, groben Stoff zu rütteln. Um unsere Köpfe herum surrten die Fliegen. »Hier steht ein Soldat am Wolgastrand«, tremolierte Brettschneider und musterte selbstgefällig seinen Fadenschlag. Schneegestöber setzte ein. Aufs Schlachtfeld sank die Dämmerung. In der Schneiderwerkstatt wurde es finster. Ich hatte in meiner Not, unserer Familientradition folgend, das Atmen eingestellt. Und prompt wurden die Kaisermanöver des verschwägerten Österreichers und seines alliierten Schweizer Bienenzüchters und Bäckerwachtmeisters abgeblasen. Man versprach mir für den bevorstehenden Winter eine Windjacke mit Kängurutasche. Ich schöpfte wieder Luft. Mutter umarmte mich. Wir ließen einander an diesem Tag nicht mehr los.
»Steh auf und wandle«,
sagte Großmutter jeden Morgen zu meinem Bruder. Sie balancierte auf ihrem linken Fuß und hob die Gichthände beschwörend zur Zimmerdecke empor. Vom 8-Uhr-Zug, der mit einem leeren Güterwagen im Schlepptau an unserem Haus vorbei talwärts schoss, zitterte das Fensterglas. Mein Bruder richtete seinen Kopf gerade und rüttelte auf ihr Kommando hin ein wenig am Stubentisch. Er ließ seine Stirnader vor Anstrengung bedrohlich anschwellen und sank nach einer Weile wieder in sich zusammen. Die Frühnachrichten deckten die Stoßseufzer der Heilerin zu. Zum letzten entschlossen bot Großmutter kurz vor Weihnachten die Gemeinschaft ihrer Brüder und Schwestern auf zum Gebet. Unterm dunklen Gemurmel der herbeigeeilten Bleichgesichter aus der Lazaruskapelle hob der Stubentisch vor unseren Augen langsam vom Boden ab, mein Bruder aber blieb sitzen. Den erschreckten Eltern, die nur kurz außer Haus gewesen waren, um ein wenig Luft zu schöpfen während dieser strengsten Tage im Jahr und die die vermummte Schar in ihren schwarzen Schneeschuhen auf der Türschwelle noch kreuzten, versicherten wir, dass wir keinen Schaden genommen hatten bei der Übung. Großmutter gab sich geschlagen.
»Geht's?«
»Geht's. Geht's nicht. Geht's auch«, sagte sie zwar noch und wäre beinahe wieder die Alte gewesen, zog sich dann aber doch mit ihrer Gottesarmee in die ungeheizte Kapelle zurück. Vater hob vor Wut einen Vorfensterflügel aus den Angeln und warf ihn aufs Bahngeleise hinaus. Mutter weinte. Wir machten Kasse. Ich war wie immer für das Kupfer- und Nickelgeld zuständig. Türmte die Rappenstücke, die Betzler und Zweibetzler in den Stubenhimmel hinauf. Das Silbergeld fiel unter Mutters Obhut. Vater hatte es am einfachsten. Seine paar Geldscheine waren stets schnell gezählt. Und jeden letzten des Monats bereitete er die Zahltagstaschen der Angestellten vor. Tiefgelbe Tüten mit Klebeverschluss. Lag zu wenig Geld in der Kasse, half Mutter mit ihrem Abgesparten bei den Löhnen aus. Die Gesellen schienen von innen zu leuchten, wenn sie, nachdem sie artig an die Stubentür geklopft hatten, ihre Unterschriften so sorgfältig und feierlich und waghalsig zugleich auf die Lohnzettel setzten, als beschrifteten sie eine Buttercremetorte mit flüssig heißer Schokolade. Während die Mägde mit Vaters Füller in der Hand regelmäßig in Verlegenheit gerieten und froh waren, wenn alles vorüber war. Vater legte immer noch einen Fünflieber dazu. Er konnte nicht anders. Mutter schrieb diesen Umstand seiner Krankheit zu. Überhaupt hatte Kranksein den Vorrang in unserer Familie. Und nachdem Großmutter in ihrer religiösen Umnachtung barfuß durch den Schnee gegangen und mit den ersten Frühjahrsstürmen aus dem Haus getragen worden war, leicht wie altes, zartes Laub, war mein Bruder wieder der Kränkste im Haus. So krank, dass man ihn auch gerne und ausgiebig besichtigen kam. Auf der Straße drehte sich groß und klein nach ihm um und vertrat sich dabei die Füße an den Randsteinen, blieb mit Hosen und Röcken an den Gartenzäunen hängen, schlug sich die gaffenden Köpfe an Telegrafenstangen wund. Wenn ich ihn in seinem hochrädrigen Wagen durch die Straßen schob. Es gab erst wenig Fernsehprogramme und nur mäßigen Sensationsjournalismus. Also deckten wir einen Teil des lokalen Bedarfs nach Unterhaltung lebensecht ab. In unseren besten Zeiten aber, wenn die Verzweiflung im Innern plötzlich umschlug in grenzenloses Selbstbewusstsein, nannten wir die tatsächlichen Idioten gnadenlos beim Namen und scheuchten sie hernach, unter spitzem Gelächter und den hochgerissenen Vorderrädern unseres schweren Gespanns in die Flucht. Den Höhepunkt der unfreiwilligen Schaustellerei bildete sicher Vaters Grand Mal am Straßenrand. Es war Sonntagmorgen, als er auf dem Spaziergang mitten im Dorf hinschlug. Die barmherzigen Samariter traten wie auf Kommando aus ihren Häusern und türmten einen gewaltigen Dom aus neugierigen Menschenleibern um uns herum auf. Sonne stand im finsteren Chor und schaute hilflos aus seiner Karre heraus. Ich selber kniete bleich neben dem zuckenden Vater und ministrierte im säuerlichen Geläut der Ausdünstungen so gut es ging. Nach einer Ewigkeit, die meinen Bruder und mich in zwei kleine Greise verwandelt hatte. Die Sonne stand jetzt im Zenit, der Geruch von angebranntem Fleisch lag in der Luft, schaute Vater erwachend um sich. Er nickte mir zu, erhob sich langsam und wendete das Blatt. Er ordnete seine Kleider, schneuzte ins Sonntagstuch, zog sein dunkelblaues Beret in die Stirn und visierte mit den Augen einen fernen Punkt am Horizont an. Er griff nach dem Cabriolet meines Bruders und legte mir seinen Arm um die Schultern. Wir traten zusammen, ohne die verdutzte Sonntagsmannschaft noch eines Blickes zu würdigen, aus einem schwarzen Tunnel in den hellsten Nachmittag hinaus, den ich je erlebt hatte. Am Abend packte mich dann das Fieber. Ei, wie die Quecksilberkügelchen lustig über die Federdecke kullerten und sich flugs zwischen den weißen Laken verkrochen, wenn mir schon wieder ein Thermometer in den feuchten Händen zerbrochen war. Und wie lange dann Mutter in meinem Zimmer verweilte, um nach dem verlorenen Silberschatz im Bett und in den Ritzen des Riemenbodens zu suchen. Wenn sie gegangen war, streifte ich die Essigsocken ab und griff auf Jakob zurück. »Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch?« sang ich leise zum Deckentäfer hinauf. Im Kindergarten hatten wir den Kanon gelernt und bis zur Dreistimmigkeit getrieben. Ich wusste damals sofort, wem er galt. Die Kindergärtnerin hatte sich insgeheim auf meine Seite geschlagen. Ohne sie wäre mir Jakob nie wach geworden. Wenn sich die Quecksilbersäule des Fieberthermometers über 39 Grad Celsius hinausschraubte und ich seinen Kanon anstimmte, schlug Jakob den schweren Vorhang am bahnseitigen Fenster zurück und stand da. Er war fast einen Kopf größer als ich, trug langes Haar. Mit einem Engel aber hatte er nichts am Hut. Schließlich war er mein Bruder. »Ich habe die Glocken gehört«, sagte er lediglich, und setzte sich an mein Bett. Er wusste, dass ich im Fieber nicht schlafen, die Augen nicht zutun konnte über der entzündeten Welt. Jenseits der 39-Grad-Grenze strich mir Jakob mit seiner Hand über die Lider und übernahm regelmäßig meinen Bereitschaftsdienst. Ich tauchte auf der Stelle in die Sorglosigkeit ab und wurde bald wieder gesund. Am Morgen nach Jakobs letztem Einsatz an meinem Bett stand dann das Fahrrad mit dem Hilfsmotor vor der Tür. Ich streichelte seinen silbergrauen Zylinder, schob die Maschine im Laufschritt an. Mit der Brothut am Rücken und kaum einen Tag fieberfrei, schwang ich mich in den Sattel und ließ Mutters Bedenken schon auf den ersten paar Metern im Fahrtwind zerstieben. Ich belieferte das Altenheim. 12 hellgebackene Stangenbrote für die schadhaften Zähne. Im Korridor mit den bereitstehenden Totenbetten hielt ich den Atem an, um nicht angesteckt zu werden. Feuchter Verputz klatschte vom Gewölbe herab. Am Schürzenbändel des Kochlehrlings galoppierte ich wieder aus dem Spittel hinaus. Er bewunderte voller Ehrfurcht meinen neuen TÜV. Dann ging's schnurstracks in die Lieferanteneingänge der Wirtshäuser hinein. Die Serviertöchter spendierten, obwohl ich jetzt motorisiert und nicht mehr mit hochrotem Kopf wie üblich ankam, ein großes Glas Negerschweiß. Das Getränk mit dem dunklen Erdteil auf dem Etikett, dem Kap der guten Hoffnung, dem Sturmkap, das Bartholomäus Diaz 1487 als erster Europäer umfahren hatte, stärkte mich für den Rest meiner Tour. In hohem Bogen pinkelte ich ans hohe, vergoldete Gartentor, bevor ich in der Villa des Ortsgottes Nägel und Stahl das Bircher Bennerbrot lieferte. Die leere Brothutte verkehrt am Rücken, um die Aerodynamik zu verbessern, den Kopf zwischen die Kabelstränge der Lenkstange gebeugt, sauste ich talwärts. Und kühn wie nie zuvor bremste ich in der Nähe von Mädchen kurz ab. Man trug noch keinen Helm auf den Fahrten. In den Kurven perforierte ich den Asphalt mit den Pedalen, dass die Funken stoben, und rammte mit der Schulter eine Fahnenstange. Ihr loses Drahtseil zog mir einen blutigen Scheitel über den Schädel. Vater assistierte standhaft beim Rasieren und Nähen, kippte erst beim 18. Haft, als alles schon fast vorüber war, unserem Hausarzt vor die Füße. Mit je einem weißen Turban auf dem Kopf verließen wir das Ambulatorium. Dem Motorfahrrad war zum Glück nichts passiert. Musik.
Sie hörten Jakob Sch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.